Und ja, das waren tatsächlich Spielzeugklaviere, die Sie da eben gehört haben. Tiny Tunes, ein Stück von Hannes Lingens, einem gebürtigen Hallenser Musiker, für vier Spielzeugklaviere à 25 Tasten. Spielzeugklaviere, ist das womöglich der Traum manches Kulturpolitikers? Kostet nichts, macht kaum Arbeit. Kann das die Zukunft der Kunst sein? Herzlich willkommen hier im Stadtmuseum und an den Empfangsgeräten. Willkommen zu einer Diskussionsrunde im Rahmen des Impulsfestivals in Kooperation mit Radio Korax. Ich bin Sylvia Becker-Lorenz, ich bin Hörfunkjournalistin für den Rundfunk Berlin-Brandenburg und den Deutschlandfunk und möchte Sie einladen zu unserer Runde, die wir überschrieben haben mit Macht und Mittel. Wir wollen ins Gespräch kommen über Förderpolitik, über Verteilungsgerechtigkeit, Vergabepraxis, Transparenz, über Macht und was aus ihr gemacht wird. Dieses Impulsfestival ist womöglich trefflich geeignet, eine solche Diskussion zu initiieren, denn zumindest nach dem Willen der alten Landesregierung sollte es Impuls eigentlich längst gar nicht mehr geben. Und dann ist plötzlich zu vernehmen, Kunst und Kultur sind die Seele unseres Heimatlandes Sachsen-Anhalt. So poetisch nämlich eröffnet die neue Landesregierung aus CDU, SPD und FDP ihre kulturpolitische Agenda bis 2026. In dem Sinne dürften die Kulturschaffenden eigentlich für die kommenden 5 Jahre ausgesorgt haben, oder? Darüber wollen wir sprechen mit Dr. Antje Müller, Musikwissenschaftlerin, Geschäftsführerin des Deutschen Komponistenverbandes. Herzlich willkommen. Dr. Ruth Heftrich, Kunsthistorikerin, Autorin, Geschäftsführerin des Berufsverbandes Bildender Künstler Sachsen-Anhalt, mit Jane Unger, der Fachbereichsleiterin Kultur der Stadt Halle, mit Franz Rentsch, Maler und Vorsitzender der Galerie Blech, Raum für Kunst hier in Halle. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und dann würde ich Ihnen gern Julian Rieken vorstellen. Julian Rieken kommt selber aus der Musik. Er hat Kultur, Musik und Medien studiert, ist als künstlerischer Co-Leiter dieses Impulsfestivals hier und als derjenige, der diese Runde ganz wesentlich inhaltlich mit vorbereitet hat. Julian, Macht und Mittel. Wann hast du zum ersten Mal realisiert, dass Kunst und das Schöpfen von Kunst nicht alleine mit Kreativität und Talent zu tun haben?
Ja, da hängt ja ganz viel zu, also dahinter, was heißt, was bedeutet Macht, was bedeutet Mittel? Dieses Thema ist ja sehr komplex, hat viele Bedeutungsebenen, so wie die eigenen Privilegien, die man vielleicht hinterfragen muss, Zugänge, Repräsentationsfragen, diese ganzen Dinge. Und es gibt ein Beispiel, wenn ich jetzt spontan zurückschaue, als junger Cellist. Ich habe im Jugendorchester in Chicago gespielt, im Chicago Youth Symphony Orchestra. Und es war toll, weil wir ganz viele Outreach-Programme gemacht haben. Es war selbstverständlicher Teil der Arbeit, dass man in Schulen gegangen ist, dass man in Neighborhoods, in Viertel gegangen ist, wo sonst keine Kultur stattgefunden hat, was eigentlich fantastisch ist. Ich hatte aber dort ein Erlebnis, das mich ziemlich geprägt hat, weil ein kleiner Junge kam danach auf mich zu und meinte, es sei so toll, was wir da gemacht hätten, aber es sei so schade, weil niemand aussehen würde wie er auf der Bühne. Also es hätte irgendwie nichts mit ihm zu tun, weil das sozusagen die Frage der Repräsentation, also was passiert da eigentlich auf der Bühne? Und das hat dann viel irgendwie in mir ausgelöst. Ich war zwar noch sehr jung, aber jetzt auch rückblickend. Also auch selber die eigene Machtfrage zu reflektieren, also die Zugänge, welche Zugänge haben wir eigentlich zur Hochkultur? Wie offen ist das, wie durchlässig ist das? Und das war so einer der ersten Erlebnisse, wo ich auch selber das irgendwie hinterfragt habe, meine eigene Position, mein eigenes Privileg. Und dann vielleicht zweites Beispiel. Ich habe einen Cello-Wettbewerb mit organisiert und saß in der Jury und habe mich plötzlich gefragt, wieso sitze ich da eigentlich gerade und entscheide irgendwie über Karrieren und ohne das irgendwie, also warum haben wir jetzt plötzlich die Macht da, zu entscheiden, was ein guter Musiker ist, eine gute Musikerin ist oder nicht oder ob das jetzt toll war oder nicht, sind das, und anhand welcher Kriterien. Und das waren so zwei Erlebnisse, die für mich irgendwie prägend waren. Und dann natürlich auch, es fängt ja auch in der Runde an, sozusagen. Also wer ist eigentlich eingeladen, wer spricht für wen? Also das sind so die Fragen für mich, die auch sozusagen, die man hinterfragen muss. Auch der Raum spielt eine Rolle. Also Marshall McLuhan sagt ja, Medium is the message. Was spielt der Raum für eine Rolle? Wer kommt da eigentlich hin? Wer spricht nicht? Wer kommt nicht? Auch Radio Korax, wo das hier aufgenommen wird und ausgestrahlt wird, hat ja natürlich auch sozusagen eine Bedeutungsebene oder einen Zugang oder eine Barriere für so ein Gespräch. Und das sind vielleicht so die persönlichen Fragen, die ich mit Macht verbinde, also auch selbstkritisch zu hinterfragen. Genau.
Antje Müller ist bei uns, die Geschäftsführerin des Deutschen Komponistenverbandes. Und ich würde gern an Sie alle erstmal die Frage nach dem Status quo stellen. Frau Müller, wie ernst ist die Lage der freischaffenden Musiker, Musikerinnen, KomponistInnen des Landes? Weil für viele, gerade von den ausübenden Musikern, ist ja mit Corona plötzlich irgendwie alles eingebrochen.
Genau, das war für die ausübenden Musiker und Künstlerinnen auf jeden Fall am stärksten spürbar, als die Veranstaltungen alle von jetzt auf gleich eingestellt wurden. Sie hatten nichts mehr zu tun. Bezahlung nach Projekten brach weg. Namhafte freischaffende Sängerinnen haben plötzlich Supermarktregale eingeräumt. Die ganze Szene war in Schockstarre, zumal dann ja auch noch die unselige Diskussion um die Systemrelevanz hinzukam. Bei den Komponisten und Komponistinnen war die Situation ein bisschen anders. Auch die waren natürlich in Schockstarre, weil sie zunächst einfach in ihrem intrinsischen Kunstwollen irgendwie auch gehemmt waren, weil es plötzlich gesellschaftlich hieß, ihr seid für uns nicht relevant. Rein finanziell kam da der Wahrsager, aber erst in diesem Jahr, weil Tantiemen grundsätzlich immer erst aus dem Vorjahr ausgeschüttet werden. Und also insofern das Jahr 2019 für die Einnahmen 20 noch gut gelaufen war. Und in diesem Jahr gab es dann da eben die ersten schweren Einbrüche.
Ruth Heftrich hat Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Sie forscht zur Kunstgeschichte und ist bei uns in ihrer Funktion als Geschäftsführerin des Berufsverbands der Bildenden Künstler Sachsen-Anhalt. Die Situation der bildenden Künstler, wie geht's denen? Also was Corona betrifft, sind die nicht ganz so angewiesen auf Publikum und Live-Veranstaltungen. Aber wie ist derzeit die Lage?
Ich würde schon sagen, dass die bildenden Künstlerinnen und Künstler sehr darauf angewiesen sind, ein Publikum zu haben und Publikum zu erreichen. Aber ich denke, dass die Corona-Krise und der Lockdown oder die verschiedenen Lockdowns dann sehr unterschiedlich gewirkt haben, je nachdem, in welchem künstlerischen Feld man unterwegs ist. Also die Künstlerinnen, die zum Beispiel viel in der kulturellen Bildung unterwegs sind und Projekte mit Kindern und Jugendlichen machen, für die war es natürlich sehr schwer, ein relevantes Einkommen zu erzielen. Da wurden viele Projekte verschoben, die sich jetzt alle aufeinander schieben und übereinander lagern. Also man kann so eine Wellenbewegung beobachten, während vielleicht Malerinnen und Maler die Chance genutzt haben, ganz viel intensiv zu arbeiten, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Leute, die Kunst am Bau machen, für die ist es zum einen erstmal weitergegangen, weil die Bauwirtschaft auch weitergegangen ist, aber dann gab es auch Probleme mit Lieferengpässen etc. Also das kommt, glaube ich, sehr aufs Gewerk an und es kommt natürlich auch sehr auf die soziale oder die private Situation an. Wenn ich an Künstlerpärchen denke, die mit einem Schulkind plötzlich zu Hause saßen im Lockdown und keine Chance hatten, irgendwie ins Atelier zu kommen oder so, ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation, als wenn man Single ist und dann plötzlich die Chance genutzt hat, vielleicht sich mehr zu konzentrieren und in sich zu gehen.
Schön, wenn der Gatte Zahnarzt ist oder so, wohl den. Franz Rentsch ist bei uns der Mann aus der Praxis. Er kann von all dem berichten. Er ist der Jüngste in unserer Runde. Er kommt aus dem Spreewald und hat Produktdesign in Berlin gelernt, dann Malerei an der Burg Giebichenstein studiert. Wie oft, Herr Rentsch, haben Ihre Eltern Sie eigentlich gewarnt? Junge, mach was Richtiges, mach was Ordentliches aus dir.
Sehr oft. Sehr oft und das war anders geplant mit mir. Ich sollte Werkstattmeister werden in der Werkstatt meines Vaters. Der war dementsprechend etwas enttäuscht, dass ich dann gesagt habe, ich will Kunst machen. Das habe ich auch schon ziemlich zeitig gesagt und habe meine Eltern quasi immer in Museen geschleppt und in alle möglichen historischen Räume, die ich so gefunden habe, wenn wir im Urlaub waren. Und genau, das hat sich halt kontinuierlich in so eine Richtung entwickelt. Dann habe ich in Anführungsstrichen was Richtiges gemacht mit Design in Berlin und dann war endlich der Freifahrtschein, Kunst zu machen. Genau, und an der Burg zu sein und zu arbeiten, das ja, ist eigentlich mein Traum, richtig, ja.
Immer noch?
Immer noch, ja. Immer noch und ist auch nicht, also wird immer mehr.
Wobei Sie auch in der luxuriösen Situation sind, Sie können inzwischen von Ihrer Kunst leben.
Ja, also noch nicht lange, aber ich möchte das nicht so laut sagen.
Ja, ja. Man soll es nie beschreien, ich weiß, genau. Aber sind Sie da ein Ausnahmefall, auch in Ihrer Generation, oder?
Also davon leben, ja, also es wird wahrscheinlich immer Zeiten geben, wo es schwieriger ist, davon zu leben und man muss gucken, dass man anders über die Runden kommt. Und es wird wieder Zeiten geben, wo es wahrscheinlich einen guten Absatz gibt und man gut Bilder verkaufen kann. Und ich glaube, dass es schon einen künstlerischen Mittelstand gibt, also dass Leute damit auch überleben können. Ich weiß nicht, ob man das Mittelstand nennt, aber
die Arrivierten.
Ja, genau. Also das ist, es funktioniert, ja.
Ja. Sie sind gleichzeitig hier als Vorsitzender der Galerie Blech, die in Halle gut bekannt ist als Kunstraum, und haben gesagt, das Blech ist ein Glücksfall. Sie haben kontinuierlich Förderungen erhalten. Was haben Sie besser oder richtiger gemacht als andere?
Wir haben nichts besser oder richtiger gemacht. Wir machen auch ziemlich viel falsch. Wir haben einfach viel Kulanz von Stadt und Land, die immer wieder sagen, ja, hier guck nochmal rüber, dies und das muss noch bürokratisch erledigt werden. Und wir haben, glaube ich, da auch ziemlich viele gute, engagierte Leute bei uns im Verein. Und wir sind eigentlich keine Galerie, sondern ein Projektraum. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir erwirtschaften in dem Sinne ja nichts. Und genau, wir machen einen Jahresplan in jedem Oktober, geben den ab und dann gibt es Projekte über das nächste Jahr, die so abgearbeitet werden.
In unserer Runde ist auch die Fachbereichsleiterin Kultur der Stadt Halle, Jane Unger. Frau Unger, eilt der Ruf voraus von allen Kulturschaffenden, die bewegt wirklich was. Das hört man ganz selten so über Menschen ihrer Profession. Sie haben gerade ein Problem mit dem Mikro, oder geht? Frau Unger, Sie haben, als Sie angetreten sind, in einem Interview erklärt, Sie sehen es erstmal als Ihre Hauptaufgabe, die durch die Corona-Pandemie verursachte schmerzliche Leerstelle zu bekämpfen, damit sie, Zitat, nicht nachhaltige Wunden schafft. Wie läuft es bei dem Projekt?
Also ich denke, wir haben da in Halle die Chance einfach genutzt, mit dem Sommer im Quartier diese Leerstelle zu bekämpfen. Wir haben das Geld eingeworben von der Bundeskulturstiftung und zum Glück hat der Kämmerer auch gesagt, wir geben Geld dazu, sodass wir zusätzlich zu dem, was wir im städtischen Haushalt an finanziellen Mitteln haben, was ungefähr 950.000 Euro Projektfördergelder sind, noch 650.000 Euro zusätzlich ausgeben könnten. Und das hat natürlich viel möglich gemacht, viel angeschoben, wie auch alle anderen Programme Neustadt Kultur, um diese Leerstelle zu schließen, die wir, glaube ich, alle schmerzlich erlebt haben. Denn es ist immer leicht gesagt vor der Pandemie, ja, Kunst und Kultur gehört zum Leben dazu. Vielleicht haben wir das auch alle selbstverständlich genossen. Und dann war es auf einmal runtergefahren. Und was üblich blieb, war, auf dem Sofa zu Hause zu sitzen, ein Buch zu lesen, einen Kinofilm im Fernsehen anzuschauen, ohne weiteren Austausch, und alles andere war runtergefahren. Und ich denke, diese Leerstelle zu erleben, hat richtig wehgetan, nicht nur den Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch dem Publikum. Und deshalb habe ich auch gesagt, das ist jetzt einfach die Aufgabe, diese beiden Beteiligten wieder zusammenzuführen. Also Kunst zu ermöglichen und dem Publikum zu ermöglichen, das wieder zu genießen. Und ich denke, wir sind da ein ganzes Stück weit vorangekommen. Aber ich habe auch ein bisschen Bedenken, weil im Moment so viel, aus meiner Sicht, so viel Geld in dieses System Kunst und Kultur gepumpt wird, dass ich Angst habe, was passiert, wenn das nicht mehr passiert? Also was ist eigentlich dann? Oder kommt das wie ein Bumerang zurück, wenn die Haushalte jetzt alle wegen Corona in der Schieflage sind, dass man dann wieder sagt, naja, vielleicht ist es doch wirklich nicht so systemrelevant oder die haben ja zu viel bekommen, wir können das wieder ein bisschen
reicht eindämmen. Dann erstmal für eine Weile, ne? Ja. Ist das denn viel Geld? 950.000 klingt enorm, aber wie ist denn der Bedarf? Also war das erstmal genug, um die schmerzlichsten Löcher zu kitten?
Also man muss generell sagen, dass ja die Ausgaben für Kunst und Kultur in den öffentlichen Haushalten sich zwischen 2-5% bewegen und zwar egal, in welchen Haushalt sie schauen. Sodass ich sage, das ist mitnichten nicht genug, wenn man die politischen Zielsetzungen hat. Also das, was Kunst und Kultur leisten soll, das, was gesagt wird, was sie ermöglichen soll, wenn ich alle beteiligen möchte, wenn ich kulturelle Bildung machen möchte, dann ist das mitnichten genug und rettet auch keinen öffentlichen Haushalt. Ja. Sondern ich denke, da müsste man mehr Geld ausgeben, weil wir haben ja auch das Phänomen, da kann Frau Dr. Heftrich auch ganz viel sagen, dass ja viele, die in Kunst und Kultur versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, immer an der Grenze der Selbstausbeutung leben. Und man da ja auch jetzt durch Corona, das ist auch eine Befürchtung, dass manch einer sich gesagt hat, gut, jetzt suche ich mir vielleicht auf Dauer einen anderen Job und wir gar nicht die Menschen mehr haben, die uns den Kunst- und Kulturgenuss verschaffen.
Wenn Sie früh ins Büro gehen, was überwiegt da eigentlich? Also bange vor dem Tag, vor den Widerständen, die man wahrscheinlich alle aus dem FF kennt, oder freuen Sie sich auf den kreativen Gestaltungsspielraum, den Sie hoffentlich haben?
Also wenn ich nicht mehr freudig ins Büro gehen würde, dauerhaft, müsste ich mir überlegen, ob ich noch den richtigen Job habe. Weil ich denke, daraus schöpfen wir ja auch alle Kraft. Ja. Und im Moment ist es so, dass die Gestaltungsspielräume, die ich nutzen kann und Partnerinnen und Partner, die ich auch finde, mir diese Kraft geben, was möglich zu machen. Und ich denke, das ist meine Aufgabe. Ich bin ja in der Verwaltung tätig. Ich bin nicht jemand, der selber von Kunst und Kultur leben muss. Aber dafür zu sorgen, dass andere gute Rahmenbedingungen vorfinden, daran möchte ich mitwirken. Und bisher ist es noch so, dass mir das Spaß macht und ich nicht morgens zerknirscht auf mein Fahrrad steige, um hier in mein Büro zu radeln.
Ich muss dazu sagen, dass Sie von der Biografie her aus der anderen Richtung kommen. Sie waren hier Personalamtsleiterin und wer das in Halle verfolgt hat, hier lebt, weiß, als Sie wurden versetzt ins Stadtmuseum und es gab unfassbar viel Gegenwind aus dem, ich möchte es mal Apparat nennen. Fördert das Resilienz oder ist es einfach so, dass Sie jetzt sagen, ich kenne jetzt alle Pappenheimer und jetzt zeige ich es euch zurück oder wie?
Naja, also erstmal glaube ich, wenn man auch in der Position, wo ich vorher tätig war, wenn Sie da nicht irgendwo mal anecken, dann machen Sie auch irgendwas falsch. Ja? Also man kann manchen Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Und die Widerstände, die es damals gegeben hat, die kamen nicht hier aus dem Haus. Also das muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen trennen. Die kamen nicht hier aus dem Stadtmuseum. Und ich habe gesagt, ich trete das hier an, manage das hier und allen, die das kritisiert haben, dass ich hier eingesetzt worden bin, habe ich gesagt, also sie sollen doch in 2 Jahren noch mal gucken, was passiert ist, weil jeder hat ja erstmal eine Probezeit verdient und dann hat es weniger Kritik gegeben.
Donnerwetter, ich staune, was Sie so einstecken können. Ich würde Sie jetzt bitten, für alle am Radio müssen das Mikro jetzt mal ganz kurz durch die Runde reichen, Julian Rieken noch mal als den, der diese Runde mit verzapft hat. Was hat den Anlass gegeben, dass ihr euch überlegt habt, im Rahmen des Impulsfestivals so ein ja durchaus auch heikles Thema öffentlich zu diskutieren?
Das hat mehrere Hintergründe. Der wichtigste oder der Hauptgrund ist sicher die politische Gemengelage, in der wir uns auch als Festival befinden und befunden haben im letzten Jahr. Wir standen kurz vor dem Aus. Wir haben eine Absage bekommen, in der stand, dass es nicht vom Landesinteresse sein, dass wir gefördert werden. Und das ist natürlich ein Grund, also da auch kritisch zu hinterfragen, okay, wer entscheidet denn das Landesinteresse und wie wird das entschieden und wer entscheidet, was gute, was schlechte Kunst ist, was im Interesse des Landes ist. Und das ist einer der Gründe, weil ich es wichtig finde, dass man sich dieser Kritik auch stellt als Festival, als Veranstalter. Und darüber spricht und sagt, okay, das ist jetzt die Kritik und wir reden darüber und gucken, wie wir das Landesinteresse, wenn wir es nicht tun, tatsächlich besser ja, im Landesinteresse agieren können. Und das hat mich schon getroffen, diese Formulierung. Das war einer der Gründe. Aber gleichzeitig auch, Macht hat natürlich auch, ich habe es am Anfang so ein bisschen erzählt, so dieser persönliche Zugang hat natürlich auch als Festival, wenn man da auch eine bestimmte Macht, Machtposition als Kurator, als künstlerischer Leiter, wen lädt man eigentlich ein?
Und da rutscht man plötzlich in eine völlig andere Rolle, ne?
Genau, also ja. Genau, da entscheidet man ja auch plötzlich, was gute oder was nicht gute Kunst ist oder wem man jetzt den Auftrag gibt, die Auftragskomposition vergibt oder nicht. Und das war so die zweite, einerseits sozusagen die externen Macht, Eindrücke, aber gleichzeitig auch selbstkritisch zu hinterfragen, weil das eigentlich als in der Kunst auch wenig gemacht wird, selbstkritisch tatsächlich zu schauen, okay, wie geht man selber mit Macht um? Also nicht nur Machtstrukturen zu hinterfragen, sondern auch selber zu gucken, wie geht man damit um? Ist man da transparent? Ist man da wirklich irgendwie offen? Und das hatte zum Beispiel den Anlass, das werden wir später hören, ein tolles Werk, eine europäische Wanderkomposition, wo wir uns tatsächlich gefragt haben, okay, wie werden eigentlich die Komponisten, Komponistinnen ausgewählt? Wer entscheidet das und wie werden damit auch Karrieren gemacht? Und da hat man eine große Verantwortung als Festival, als Festivalleiter. Und das ist so der zweite Hintergrund.
Und wir werden jetzt Musik hören, die bei diesen Entscheidungen herausgekommen ist, Julian. Cadavre exquis. Wörtlich übersetzt herrliche Leichen, dann würde ich die Damen und Herren auch schon mal bitten, so langsam Platz zu nehmen. Das ist die europäische Wanderkomposition, von der Julian gesprochen hat. Und der Titel beschreibt ein bisschen gleich die Entstehung. Sie haben das alle garantiert als Kinder mal gespielt. Jemand malt etwas auf ein Blatt Papier, zum Beispiel ein Körperteil, und faltet den bemalten Teil weg. Und der Nächste am Tisch malt weiter und faltet seins weg. Und so weiter. Das also die Historie dieses Stücks, das wir jetzt gleich hören werden. Cadavre exquis.
Thank you. Thank you.
Ja, Cadavre Exquis, ausgeführt von den Solisten des Ensembles Tempus Connex. Macht und Mittel haben wir unsere Diskussion hier im Rahmen des Impulsfestivals und für Sie am Radio auf Radio Korax genannt. Wir sprechen mit EntscheiderInnen und KünstlerInnen darüber, was ihnen das Leben schwer macht und was sie eigentlich bräuchten, um gut zu arbeiten, um schöpferisch zu sein. Und trotzdem, Julian, einmal noch ein Wort zu diesem wirklich schrägen Musikstück. Also wir haben gesagt, diese Faltarbeit, die alle kennen, man malt einen Körperteil, knickt weg, der nächste macht weiter. Und es steht so lapidar im Programm, für euch ist das gang und gäbe eine europäische Wanderkomposition, aber es ist schon ein etwas schräges Format, das ihr da erfunden habt.
Es, das stimmt, es ist ein ungewöhnliches Format, weil man kennt das aus dem Surrealismus, diese Faltmalerei, aber wir haben das übertragen auf die Musik. Also dass man, wir fangen mit dem letzten Tag von Stravinskys Streichquartett an und jeder nächste Komponist bekommt nur diesen letzten Takt, den vorherigen Takt und schreibt dann weiter. Und so geht das weiter sozusagen und im Prinzip kann das unendlich weitergeführt werden. Also es wäre eigentlich ein tolles Förderprojekt, um junge KomponistInnen eigentlich über Jahre zu fördern, indem sie dieses Werk weiterschreiben, unendlich weiterschreiben.
Das heißt, es könnte jährlich länger werden und immer
genau,
wieder aufgeführt werden. Frage in die Runde an Sie alle. Wer entscheidet eigentlich, was gute, was schlechte Kunst ist? Wir haben ja mehrfach während des ersten, zweiten, dritten Lockdowns in den Netzwerken vor allem auch diese teuflische Nützlichkeitsfrage gehört. Also dass tatsächlich immer noch Menschen der Meinung sind, wer nicht aus eigener Kraft überleben kann, der taugt womöglich auch nichts. Der muss von diesem Beruf am Ende gar nicht leben. Wer entscheidet darüber? Was ist gute, was ist schlechte Kunst? Boah. Frau Heftrich
traut sich. Das Mikrofon, auch wie schön. Also ich würde sagen, das sind ganz viele verschiedene Leute, die da dran mitwirken an so einer Entscheidung. Der Kunstbetrieb, ja, keine Ahnung. Also das sind so viele Akteure, die über Karrieren entscheiden. Also von der ersten, weiß ich nicht, vom ersten Stipendium, das sind dann natürlich ja Gremien, die aus verschiedenen Experten bestehen, die, also wenn ich jetzt mal auf die bildende Kunst beziehe, die sich da ausgewiesen haben in dem Fach und denen man zutraut, dass sie da eine gewissenhafte Entscheidung fällen. Und wenn man dann mal drin ist in diesem Räderwerk, sage ich mal, dann geht es halt meistens irgendwie ein Stück weit aufwärts. Und geht vom Regionalen ins Überregionale und so weiter im besten Falle. Es sind Journalisten, die über Kunst schreiben oder eben nicht. Es sind Kollegen, die sich für andere Künstlerinnen und Künstler einsetzen. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt mal ein paar aufgezählt, aber keine Ahnung, inwiefern das dann alles zusammenwirkt und was zusammenkommen muss. Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich Karriereberaterin für Künstlerinnen und Künstler. Vielleicht mag noch jemand anschließen.
Franz Rentsch würde ich gerne fragen, der Maler, der neben Ihnen sitzt und der ja vorhin gesagt hat, seit ein paar Jahren kann er leben von seiner Kunst. Aber also jetzt ganz profan gefragt, wer entscheidet denn zum Beispiel, was eine Arbeit von Ihnen kostet, was die wert ist und wie viel sie wert wäre, wenn da ein anderer Name drunter stünde?
Das entscheide ich noch so gut wie selbst, aber wenn man in einer großen Galerie beispielsweise unterkommt, ist man da nicht mehr so der Entscheidungsträger. Kennt man ja vielleicht auch aus dem Fernsehen, dann ist irgendwie so ein Bild halt eine horrende Summe und man weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Ich würde sagen, in erster Linie der Rezipient entscheidet, das wäre mir jetzt ganz spontan sofort eingefallen zu der Frage, was gute oder schlechte Kunst ist und dass man an guten Arbeiten nicht vorbeilaufen kann, ist vielleicht auch falsch, aber die haben auf jeden Fall eine magnetisierende Wirkung oder ja, ganz egal, was es ist, ob es eine Performance ist oder eine Malerei oder eine Installation, aber ich glaube schon, dass irgendeine Aura von einem Originalkunstwerk ausgeht, die, das ist mein fester Glaube, dass das sozusagen der große Punkt ist. Und das ist ein Gespür, das haben, glaube ich, sehr viele Menschen, auch Leute, die nichts mit Kunst zu tun haben.
Im Falle von Musik oder Festivals ist es ja so, dass erstmal zugunsten des Antragstellers entschieden werden müsste, damit das Publikum in den Genuss käme, am Ende entscheiden zu können. Ich reiche das Mikro weiter an Antje Müller, die das für den Bereich der Musikschaffenden vielleicht besser beurteilen kann.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also damit der Rezipient überhaupt in den Genuss eines Kunstwerks kommen kann, muss er erstmal die Gelegenheit haben, es zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt, das Bild muss ausgestellt sein oder die Komposition muss aufgeführt werden. Das kann der erste Hemmschuh sein. Der zweite ist möglicherweise ein Quotendenken von programmplanenden Institutionen oder Festivals, die eben sagen, ne, wir brauchen dieses Jahr ganz klar diesen oder jenen roten Faden. Es ist irgendein Jubiläumsjahr oder uns ist irgendwas aufs Auge gedrückt worden oder es geht jetzt mit dem Stadtmarketing gerade so gut zusammen. Deshalb müssen wir in diese oder jene Richtung entscheiden. Ob das jetzt wirklich, ob diese Entscheidung aufgrund von Qualität oder aus dramaturgischen Gründen oder aus politischen Gründen getroffen werden, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Anders ist der Fall zum Beispiel bei Wettbewerben, also bei Kompositionswettbewerben, jetzt nicht bei Musikwettbewerben. Da hängt es ja auch immer sehr von der Tagesform der jeweiligen MusikerInnen ab. Aber bei Kompositionswettbewerben wird bestenfalls natürlich eine Partitur anonym eingereicht. Es gibt ein Gremium von Juroren, wobei dann natürlich auch wieder die Frage ist, wie das und warum das so in der Besetzung zusammengestellt worden ist. Jeder studiert bestenfalls diese Werke und dann setzt man sich zusammen und erarbeitet einen Kriterienapparat, aufgrund dessen man dann ein Werk für besonders preiswürdig erachtet oder eben auch nicht.
Jane Unger in der Runde. Die Problematik, die Töpfe sind nur begrenzt groß. Wir sind nicht beim süßen Brei. Sie müssen die freie Szene berücksichtigen und die institutionellen Kunstschaffenden. Und vermutlich hat jeder, der bei Ihnen an die Bürotür klopft, ja gute Gründe aus seiner Sicht. Wonach also entscheiden?
Ich würde vielleicht noch kurz was vorneweg schieben, weil diese Frage, was ist gute, was ist schlechte Kunst, glaube ich, nicht unbedingt was damit zu tun hat, was wird gefördert. Also das können zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sein. Und dann müsste man, glaube ich, auch trennen zwischen, ich als Jane Unger empfinde etwas als berührend, Kunst als berührend. Was finde ich, wann habe ich ein Erlebnis mit Kunst? Wann sage ich, für mich ist das schön, gefällt mir? Und wann sagt das jetzt die Fachbereichsleiterin Kultur? Ja? Oder wann sagt es die Philosophin? Weil die würde dann erstmal Kriterien aufstellen. Ne? Also gesellschaftliche Kriterien. Muss Kunst was mit gesellschaftlicher Entwicklung zu tun haben? Muss sie eine Vision von Gesellschaft stützen? Wann hilft sie im Leben weiter? Sinnstiftend zu sein. Und dann haben wir einen ganz großen Blumenstrauß, wo wir, glaube ich, hier im schönen Saal von Christian Wolf den ganzen Abend drüber reden könnten, ja, um das festzulegen. Und wenn Sie jetzt sagen, wer entscheidet, was wird gefördert und wie spielt das da rein, dann ist das auch eine Frage, die ich mir stelle. Und einerseits sind das wirklich politische Vorgaben. Ja? Also so wie das hier auch schon gesagt wurde, also haben wir ein Problem? Also ich bin auch gleich fertig und gebe dann weiter. Also dass man wirklich sagt, Jubiläen müssen bedient werden, wo ich mich auch immer frage, wenn das Jubiläum jetzt aber gerade nicht wichtig ist für eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung, die abgebildet wird, worüber alle diskutieren, warum muss dann das Jubiläum bedient werden? Dann gibt es Mehrheitsverhältnisse in Stadträten oder in Kommissionen, die darüber entscheiden. Dann gibt es Leute, die sind schon sehr lange unterwegs und haben sich einen Namen gemacht. Gleichzeitig gibt es Nachwuchskünstler. Und dann bin ich aber immer noch nicht dabei, zu prüfen, was ist gut und was ist schlecht. Und ich muss sagen, mir wird es absolut schwerfallen, eine Antwort drauf zu geben. Was ich möchte, ist, dass wir eine Vielfalt abbilden. Also dass bei dem Topf, den ich zum Beispiel habe, 950.000 Euro, die sind natürlich aus Vorjahresanträgen auch verteilt. Also es gibt ja wiederkehrende Anträge, obwohl es Projektförderung heißt und dann wird doch eine Institution unterstützt. Und was mache ich mit den vielen, die neu dazukommen? Ne? Und dann ist unsere kulturpolitische Leitlinie, könnte ich jetzt sagen, halte ich mich daran. Die ist 10, 12 Jahre alt und einen Kulturentwicklungsplan haben wir auch nicht. Also es gibt eigentlich keinen wirklichen Kriterienkatalog und das macht es nicht einfach, dann das Geld zu verteilen.
Und Sachen wie ein kulturpolitischer Entwicklungsplan und eine Leitlinie und so, das klingt alles auch so fürchterlich unsexy und gar nicht kreativ. Und Julian Ricken, ihr habt es mit Impuls live erlebt, also das, was auch Frau Dr. Müller gerade ansprach. Da ist ein Festival eigentlich erfolgreich und uneigentlich auch. Es ist international, es zieht ein junges Publikum, wovon viele nur träumen können. Es kommen aber gleichzeitig, habe ich selber erlebt, alte Omas aus den entlegensten Dörfern zu Schülerkonzerten. Also eigentlich das, wovon man so träumt. Träumen könnte. Und dennoch sollte es euch eigentlich 2021 nicht mehr geben. Habt ihr intern im Team, Hans Rothmann, der Intendant, ist heute auch hier, habt ihr eine Antwort darauf gefunden?
Wir haben natürlich uns massivst dagegen gewehrt, medial Kampagnen gemacht, aber wir haben uns auch entschieden, wir wollen künstlerisch damit umgehen. Also wir wollen eine künstlerische Antwort und das, was wir am besten können, die Kunst sprechen lassen. Und da haben wir zum Beispiel ein Projekt in diesem Jahr im Programm von dem Performer, Komponist, YouTuber Heinbach aus Berlin, der ein ganz tolles Projekt in der Galerie Blech hier in Halle gemacht hat. Und zwar hat er die ganzen O-Töne und eingesprochene Texte, Facebook-Kommentare, Dinge aus den Landtagsprotokollen, sowohl aus dem konservativen Lager bis weit nach rechts von der AfD, all diese persönlichen Attacken und Kritik hat er vertont, auf Tonbänder aufgenommen, die im Blech durch den Raum gezogen werden, und hat entlang dieser Bänder kleine Messer, Cutter, Schleifpapier installiert. Und das wird über Wochen oder über die Festivalzeit jetzt abgetragen. Also wirklich ein auch sehr therapeutisches Erlebnis, wenn man da ist. Und dann
er beschreibt es selber umgeht. Als eine Art Exorzismus, der genau. Exorzismus des Hasses.
Genau, er schreibt sozusagen und er verändert das. Also weil durch die Bänder bekommen dann verschiedene Geschwindigkeiten, die frischieren sich, sie bekommen und plötzlich bekommen die ganzen Phrasen eine ganz andere Bedeutung oder gar keine Bedeutung mehr. Und das Schöne bei diesem Projekt ist, dass auf einem Band Musik läuft, also alles andere wird abgetragen, am Ende bleibt aber die Musik. Und das war unsere künstlerische Antwort darauf, wie wir diese Attacken verarbeiten auf künstlerische Weise. Und ich glaube, das ist das, was wir am besten tun können, und das ist ein wirklich tolles Projekt. Also für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, in der Galerie Blech am Steintorplatz läuft das momentan.
Aber im Großen und Ganzen, die Geschichte von Heinbach finde ich unglaublich schlüssig. Das geht jetzt, das hat einen fast kathartischen Effekt. Das ist großartig. Aber euch als Festival würde es dennoch nicht geben, wenn ihr nicht derartig viele Drittmittel eingeworben hättet. Das heißt, es ist ja eigentlich, dass es das noch gibt, ist ja eigentlich so eine Art Edge-Badge. Wir sind trotzdem noch da. Und nicht dank der Politik, sondern trotz, müsste man fast sagen.
Genau, also in dem Fall muss man wahnsinnig agil sein und schnell reagieren. Und wir haben ja auch großartige Unterstützung erfahren, hier auch im Podium, Frau Unger, die uns im Rahmen vom Sommer im Quartier, wo wir einen gemeinsamen Antrag gestellt haben, unter die Arme gegriffen haben. Und auch als Signal, wir wollen das Fest, wir wollen das hier behalten und das ist uns wichtig. Und
der Landesmusikrat
genau solche
hat sich eingemischt.
Genau, und solche Unterstützung bedarf es, auch als Signal an die Politik, dass uns das wichtig ist. Dass man das unterstützt und auch langfristig unterstützt und eben nicht durch Attacken von rechts irgendwie auflöst, das Festival. Und das ist uns gelungen. Die Frage ist, werden die tollen PartnerInnen das weiterhin unterstützen oder muss das Land nicht auch wieder in die Verantwortung treten und sagen, wir unterstützen das nicht nur die Nachwuchsförderung, sondern wir unterstützen das auch wirklich langfristig, damit wir diese Ideen und die Konzepte und Visionen, die wir haben für das Land, auch wirklich umsetzen können.
Insofern, du hast den zweiten großen Künstlerschreck neben Corona gerade schon mit erwähnt, die AfD. Welche Rolle spielt die AfD? Was hat es mit der Kunst- und Kulturszene gemacht, dass eine rechte Partei sich jetzt irgendwie so dauerhaft in den Parlamenten, auch hier in Sachsen-Anhalt, eingenistet hat. Vielleicht spreche ich direkt Sie an, Frau Heftrich. Sie haben als Forschungsschwerpunkt Kunst im Nationalsozialismus, Bauhauskunst, entartete Kunst. Also diese rechten Ströme, die kunstfeindlich eingewirkt haben, das hatten wir alles schon mal. Was beobachten Sie gerade?
Ja, das ist richtig. Man muss da natürlich sehr aufpassen, dass solche Kräfte nicht wieder sozusagen an die Macht kommen. Und bislang ist es ja in Sachsen-Anhalt oder auch hier in Halle der Fall, dass eine Regierungsbeteiligung zum Beispiel der AfD nicht erfolgt ist. Ich muss sagen, im Bereich der bildenden Kunst in Sachsen-Anhalt ist mir kein konkreter Fall bekannt, wo jetzt von rechts außen ein Störfeuer gekommen wäre. Also da hat man ja andere Sachen gehört aus Leipzig zum Beispiel. Da gab es eine Verbandsausstellung, ist das glaube ich auch gewesen, oder eine Gruppenausstellung von Künstlerinnen und Künstlern, die dann nicht mehr ausstellen wollten, weil ein Kollege dabei war, der in diesem Lager zu verorten ist. Natürlich kennt man hier aus der kommunalen Politik Bestrebungen, in die linke Ecke einsortierte Initiativen zu klein zu reden oder zu marginalisieren, zu zerstören auch. Ja. Aber ich muss sagen, in der bildenden Kunst ist mir in Sachsen-Anhalt da bisher wenig bekannt, zum Glück. Vielleicht gibt es da in anderen Bereichen andere Fälle. Oder vielleicht auch was mir nicht bekannt ist in der bildenden Kunst.
Wir werden hören, was es aus der Musik gibt.
Im Bereich Musik sieht es ein bisschen anders aus. Also glücklicherweise keine Regierungsbeteiligung, aber in einigen Bundesländern hat die AfD in der Tat an Theatern und Opernhäusern nachgefragt, wie hoch denn der Anteil der beschäftigten Ausländer in diesen Häusern sei. Was natürlich besonders lustig ist, wenn man weiß, wie international der Musikbetrieb oder der Theaterbetrieb wirklich ist. Gruselig, wirklich gruselig sind auch die Androhungen gewesen, dass selbstverständlich Theater und Opernhäuser nicht mehr gefördert werden, also wenn sie nicht wenigstens einen besonders hohen Prozentsatz an echter deutscher Kunst zum Besten geben. Also sie versuchen es schon, und das Perfide dabei ist, dass sie dabei, denke ich, auch irgendwie mit den Ängsten der Menschen spielen, also gerade in Zeiten der Unsicherheit, so tun, als müsste man der Gesellschaft wieder helfen, irgendwie sich auf sich und seine Traditionen und seine Kultur zu besinnen und deswegen alles Fremde ausblenden und alles Experimentelle und alles Neue ausblenden. Also es ist alles nichts Neues, das hatten wir vor 80 Jahren oder so, über 80 Jahren ja auch schon hierzulande.
Wenn ich gerade nochmal erwidern darf, also oder ergänzen, also das, also Parallelen, die ich da sehe, sind eben in dieser, also natürlich in Parteiprogrammen oder Wahlprogrammen sind natürlich solche Äußerungen zu lesen, die Sie gerade angesprochen haben. Und es ist natürlich, was da nicht vorkommt, ist zu eine Definition von, was ist denn die gute deutsche Kunst? Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht so ähnlich laufen würde wie auch im Nationalsozialismus, dass man erstmal ganz stark mit Ausgrenzung arbeitet, und das beobachten wir jetzt auch schon, sozusagen erstmal negativ, also festlegen, was gehört alles nicht dazu, und dann hofft man drauf, dass dann ein Kern übrig bleibt, auf den man sich dann irgendwie stürzen und auf den man dann herausbilden und dann wieder sozusagen zur Blüte bringen kann oder so, ne? Also das sind natürlich schon Rhetoriken, die da Parallelen haben in der Vergangenheit, und Mechanismen könnten sicherlich auch so ähnlich funktionieren, wie sie am Anfang des Dritten Reiches dann auch funktioniert haben.
Also ich möchte jetzt hier nicht so viel über die AfD reden, sondern über Grundwerte und Grundrechte. Und ich glaube, bisher hat die AfD es nicht geschafft, Einfluss auf kulturpolitische Entscheidungen zu nehmen, weil auch die Entscheidung, das Impulsfestival nicht zu fördern, ist nicht von der AfD getroffen worden. Also haben andere diese Entscheidung getroffen. Und unser Grundgesetz garantiert die Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Und hier in Halle, was ich bemerkenswert fand, ist, wir haben letztes Jahr als Stadtmuseum eine Ausstellung über die Grundrechte auf den Marktplatz gestellt und haben Hallenserinnen und Hallenser eingeladen zu sagen, wie wichtig sind ihnen diese Grundrechte. Und die haben sich daran beteiligt und haben halt auch das sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass die Würde des Menschen ist unantastbar oder auch die Freiheit von Kunst und Kultur, Gleichheit, wichtige Werte für sie sind und dass sie auch dafür eintreten. Und ich denke, das ist das, was man erreichen muss. Demokratie ist nur so viel wert, wie dafür eingetreten wird. Und was wir auch heute in Halle haben, also am 9. Oktober, dass man durchaus sagen kann, dass so eine Stadtgesellschaft dann auch in solchen schwierigen Situationen zusammensteht und das verteidigt. Und das muss natürlich auch Kunst- und Kulturszene leisten, wenn es zu solchen Situationen kommt, wie die hier beschrieben worden sind. Also dass man versucht, diesen Einfluss zu nehmen. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch gesagt, dass wir in dieses Programm Sommer im Quartier, als hier Impuls auf uns zugekommen ist, ob wir uns hier verbinden können, ob das eine Möglichkeit gibt, ja dazu gesagt, weil das Impuls-Festival für mich einerseits eine Förderung junger Künstlerinnen und Künstler ist und zum anderen in dieser Tradition der neuen Musik steht, die sich auch aus der klassischen Musik oder neben klassische Musik, die damals erstmal der Hörgewohnheit entsprach, etablieren musste, auch gegen, also ich glaube in Wien die ersten Konzerte der neuen Musik sind fürchterlich in einem Tohuwabohu geendet, also das Publikum hat das abgelehnt, das etablierte Publikum und dass man heute sagen muss, Kunst lebt von Vielfalt und da gehört neue Musik auch dazu. Auch wenn ich da vielleicht ein Kriterium, was Politik gerne anlegt, zum Beispiel bei Förderung, wo wir vorhin bei waren, nämlich wie viel Publikum ist in einem Konzert gewesen, ich vielleicht nicht unbedingt von Anfang an anlegen kann, aber das zu befördern, Nachwuchskünstlern eine Chance zu geben, die Breite der Vielfalt an Kompositionen abzubilden, auch zeitgenössische Musik zu fördern, denke ich, ist eine Aufgabe, die zum Beispiel Kulturpolitik hat oder auch Menschen, die in der Kulturverwaltung tätig sind. Und natürlich ist dann ein kleiner Entscheidungsstein auch gewesen, jemanden Unterstützung zu geben, der jetzt so unter Druck gekommen ist, obwohl eine gute Arbeit geleistet wurde. Und das in Sachsen-Anhalt, was ein Musikland sein will, was das Kurt-Weihe-Fest hat, also auch eine Tradition weiterführen möchte, da kann ich nicht nur bei Händel stehen bleiben, sag ich mal.
Jan Unger hat es gerade gesagt, die AfD hat beispielsweise auch Impuls nicht verhindern können. Jedenfalls hat sie nicht darüber entscheiden können. Allerdings gibt es ja, ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen, ja doch eine Diskursverschiebung. Also mittlerweile gibt es so Dinge, die plötzlich wieder sagbar sind. Das hätten wir uns alle hier vor 10 Jahren nicht träumen lassen. Plötzlich hört man, wir haben das gemerkt bei diesen Textschlaufen bei Hainbach, Zitate, die ich ganz gerne ganz rechts verortet hätte. Und plötzlich, hoppsala, sind die aber aus der CDU gekommen und notiert als im Landtagsprotokoll. Also es ist nachlesbar. Beobachten Sie das auch? Nehmen Sie das wahr? Jetzt sehe ich gerade große Ratlosigkeit in meiner Runde. Frau Unger nochmal.
Also natürlich ist das zu beobachten, ja. Aber ich sage mal so, auch sowas muss bis zum gewissen Grade ja eine Demokratie aushalten. Und sich damit auseinandersetzen. Und ich muss sagen, mir wird es mehr darauf ankommen, sich dann wirklich auch mit diesen Thesen auseinanderzusetzen und dass dagegen gehalten wird. Auch in der CDU, sage ich mal, gibt es halt eine Bandbreite von rechtskonservativ, also von Herrn Maaßen bis, sage ich mal, denen, die vielleicht sich in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen wiederfinden und eher die Mitte verkörpern. Ja. Und ich denke, das muss dann innerhalb so einer Partei auch geklärt werden. Was ich nicht sehe, ist, sozusagen, dass es nicht noch genug Menschen gibt, die sich dem auch entgegenstellen. Und das ist mir halt wichtig, dass man die auch sozusagen bestärken muss, das weiter zu tun. Und sich mit der AfD, ich meine, wir haben auch AfD im Stadtrat, dass man sich dann mit denen auf eine Art und Weise auseinandersetzt, die ihnen nicht zu viel Podium gibt. Und gleichzeitig, aber wenn es um die Sache geht, halt das auch mit Argumenten zurückdrängt. Ja. Also wenn zum Beispiel die AfD hat jetzt einen Antrag gestellt, eine Straße nach hier Kaiserin Augusta Victoria oder umgekehrt zu benennen, weil sie halt sich in der sozialen Frage engagiert hat, weil sie also da Vorbild für die Frauen ist und weil Frauen auf der Vorschlagsliste für die Benennung von Straßennamen unterrepräsentiert sind. So, jetzt muss man sich natürlich damit auseinandersetzen und kann nicht einfach nur sagen, glaube ich, das greift da manchmal auch zu kurz, weil es ein Antrag der AfD ist, setzen wir hier die normalen Spielregeln der Stadtratsarbeit außer Kraft. Ne? Also werden wir uns natürlich damit befassen, ob das jetzt sinnhaft ist, die Frau auf diese Liste zu setzen, ob das heutigen Traditionen entspricht, und dann muss man darüber reden, was jetzt eine Kaiserin vielleicht uns heute noch geben kann oder nicht und ob sie wirklich nur das war, was die AfD beschreibt, oder ob da auch noch andere Fragestellungen eine Rolle spielen.
Die Damen und Herren haben Gefühl für Relevanz, wie ich feststelle, auch in Halle und in Sachsen-Anhalt. Macht und Mittel heißt die Diskussion. Wir wollen durchaus über diese Doppelbedeutung sprechen. Macht, also Macht und auch Machen. Julian Regen hat was Wunderschönes gesagt. Kulturförderung ist gesellschaftliches Risikokapital. Jetzt wissen wir einerseits, Kunst ist frei. Sie muss weder gefallen, sie darf gar nicht dienen. Und dennoch hängt finanzielle Kunst- und Kulturförderung ja auch in Sachsen-Anhalt davon ab, welche persönlichen Animositäten da unter Umständen sind. Wer kann mit wem, wer kann wen nicht ausstehen? Und da hat es neue Musik mutmaßlich eben doch schwerer als Bach. Wie frei, Julian, ist Kunst dann noch? Wie frei seid ihr im Kopf, wenn ihr Projekte plant?
Also ich versuche, so frei wie möglich zu sein. Und man ist natürlich immer, das meinte ich ja auch, dass man immer selbst reflektieren, okay, wieso treffe ich jetzt eigentlich diese Entscheidung oder suche die KünstlerInnen aus? Also man ist nie ganz frei von irgendwelchen Einflüssen oder persönlichen Netzwerken oder was weiß ich. So funktioniert ja auch Arbeit an sich. Und man muss nur sicherstellen, dass man durchlässig bleibt. Das meine ich auch mit Risikokapital, dass man eben auch neuen Dingen eine Chance gibt. Das war von der Probezeit, Frau Unger, Sie haben es erzählt, dass man erstmal Leuten eine Chance geben muss und gucken, okay, ihr kriegt jetzt die Plattform, beweist euch und dann fördern wir euch auch. Und das ist Risikokapital, dass man eben auch unbekannten Namen, dass man wirklich den ganz jungen Nachwuchs irgendwie fördert und diese Plattform ermöglicht, eben auch im Rahmen eines Festivals sich künstlerisch zu beweisen. Und das ist toll. Und das meine ich auch mit Durchlässigkeit, dass man immer gucken muss, dass man offen ist, dass man fluid ist als Struktur und diese Möglichkeiten schafft. Und das ist sehr schön, wenn man das als Festival irgendwie hinbekommt. Man ist natürlich nie ganz frei davon, von irgendwelchen externen Einwirkungen, aber ich versuche das so zu gestalten, dass die Kunst an vorderster Stelle steht und ich das auch in Vorleistung gehe mit dem Vertrauensvorschuss und sage, okay, probiert euch aus, das ist Kunstförderung. Und ich glaube, das hat aber zur Folge, dass wir auch Festivals und Kultureinrichtungen ganz anders aufstellen müssen, also strukturell. Also das, was wir eigentlich jetzt angefangen haben, dass wir eine Doppelspitze als künstlerische Leitung haben, das braucht es viel mehr, dass es eher Kuratorenteams geben, die wirklich verschiedene Perspektiven und die Vielfalt abbilden und nicht eine Person oben, die entscheidet, das ist gut, das mache ich, den kenne ich, die kenne ich, das mache ich jetzt, sondern dass wirklich auch die Gesellschaft abgebildet wird. Das, was ich am Anfang erzählt habe, diese persönliche Geschichte, die Repräsentation, also wer erzählt eigentlich welche Geschichten für wen, weil dann sind wir relevant für die Gesellschaft, dann bekommen wir auch Publikum.
Wenn wir schon mittendrin sind, was für eine Förderkultur bräuchte es denn? Also so wie es jetzt gerade ist, kann es ja nicht sein, von der Hand in den Mund. Es gibt keinerlei Planungsvorlauf. Eigentlich muss man immer nur gucken, wie man über die nächste Saison kriegt. Also was für eine Förderkultur bräuchten die Künstlerinnen und Künstler eigentlich?
Es braucht, glaube ich, eine Mischform. Also nicht die reine Projektförderung, weil einerseits Projekte, Konzepte zu erstellen, das belebt auch die Innovation, die Kreativität, dass man sich neue Dinge ausdenken muss, neue Kooperationsformen suchen muss, das ist toll, aber es braucht eine Grundsicherung, die planbar ist, dass man sagen, man kann auch Leute einstellen, weil Kunst muss auch organisiert werden und dafür braucht es Menschen, die die Organisation dann auch tragen können. Und deshalb wünsche ich mir eigentlich eine Förderung, die eine Grundsicherung bietet, wo man mitarbeiten kann, wirklich planen kann, auch über Jahre hinweg, nicht nur bis zum Ende des nächsten Projektes. Vielleicht gibt es auch in Kulturinstitutionen eine Möglichkeit, eine Mischform einzuführen, dass eine Grundsicherung gesichert ist und darauf hinaus noch mit tollen Initiativen und Konzepten irgendwie weiterarbeiten kann.
Genau, ich denke, es ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass einfach irgendwie eine gewisse Summe Geldes da ist, die auch erstmal, also an Profis natürlich, also der professionelle Standard, der sollte gewährleistet sein, aber ansonsten ohne Ansicht der Person und auch ohne Ansicht der Richtung, in die es gehen soll, einfach mal ausgegeben werden kann, um dann auch letztlich zu sehen, wohin die Reise geht und das Experiment wagen zu können. Also ich denke, das ist was ganz Wichtiges.
Bräuchten wir womöglich auch neue Formen, Kunst zu evaluieren? Also was ist eigentlich Erfolg? Kann man das noch messen an dem ausverkauften Konzertsaal, an der überbuchten Ausstellung? Wie kann man das zukünftig eigentlich machen?
Das Schöne, wenn man das überhaupt sagen kann, aber das letzte eineinhalb Jahr war eigentlich einer der positiven Dinge, dass plötzlich so Dinge wie Indikatoren, Auslastungszahlen plötzlich keine Rolle mehr gespielt haben. Und das ist eigentlich eine Riesenchance, sich mit neuen Kriterien auseinanderzusetzen. Also was ist eigentlich gute Kunst? Ist es ein volles Haus, weil man einfach zehnmal hintereinander die Zauberflöte spielt, oder ist es etwas anderes? Ist es, weil das Haus zu einem kulturellen Zentrum in der Stadt wird, das wirklich verschiedene Perspektiven bespielt und Menschen einlädt und zu einem Begegnungsort der Stadt wird. Und haben wir jetzt eigentlich gerade die Chance, durch diese Krise auch wirklich an diesen neuen Kriterien zu arbeiten und zu sagen, okay, gibt es vielleicht eine Umdenken von der Auslastung zur Transformation zum Beispiel?
Möchte noch jemand antworten? Franz Rentsch?
Also aus Corona rauskommt, finde ich, die Motivation, wieder zusammenzuarbeiten in einem größeren Kollektiv, was wir jetzt auch gemacht haben mit mehreren Ausstellungen. Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung gemacht in Berlin in den Rheinbeck-Hallen mit 16 künstlerischen Positionen ohne Kuratorin. Wir haben das quasi selbst aus eigener Hand gemacht und haben uns eine Woche Zeit genommen und haben wirklich... jeder hat einfach drei Arbeiten mitgenommen und wir haben dann dort vor Ort kuratiert, und das ist ein Erlebnis und das ist irgendwie was Tolles, was wir auch alle vermisst haben in der Corona-Zeit und was wir jetzt wieder haben. Und das sind halt so Experimente, die vielleicht auch genau dadurch provoziert wurden.
Sie reißen es eigentlich schon an. Wie wird es denn jetzt nach Corona, irgendwann wird es soweit sein, wie wird es denn danach weitergehen? Also zurück auf Anfang? Das wird so nicht mehr sein, vermute ich. Werden wir relativ schnell zu einer Normalität zurückkehren, die es so eigentlich nie gab, oder steht uns da ein großer Epochenwechsel bevor? Was glauben Sie, Herr Rentsch?
Ich glaube nicht, dass es ein Epochenwechsel ist. Also so nehme ich das nicht wahr. Es gibt ja keinen großen Cut. Es gibt ja auch kein wirkliches Nach-Corona, sondern es ist ja ein ausfließender Prozess. Und deswegen sehe ich das gar nicht so eng, sondern ich sehe eher, dass es mittlerweile auch schon Alltag geworden ist für viele. Die Maske aufzusetzen ist eigentlich sowas Alltägliches. Das läuft jetzt aus und wir haben genau diese Dynamiken wiedererkannt, die wir brauchen. Wir haben wiedererkannt, dass wir das Publikum brauchen, dass wir Leute brauchen, die das sehen. Natürlich die darstellende Kunst und die Musik natürlich viel mehr als die bildende Kunst vielleicht. Aber auch die bildende Kunst braucht es, und ja, das ist so irgendwie für mich letzten Endes dann das, was wie es weitergehen wird oder was ich daraus gezogen habe als Essenz.
Noch jemand aus der Runde? Wie wird es nach Corona weitergehen?
Also ich vermute, dass es eher ein Zurück gibt zu der jetzt bei der Förderpolitik, so wie es vorher gewesen ist. Ich denke, da gibt's auch schon so Anzeichen dafür. Und ich glaube, ja, da ist irgendwie schon, also ich glaube, es lag eine große Chance irgendwie in der Krise, aber im Moment sehe ich da irgendwie keine großen Anzeichen, dass sich da groß irgendwas ändern würde. Frau Unger will, glaube ich, etwas anderes dazu sagen.
Nee, so pessimistisch können wir das, glaube ich, nicht stehen lassen. Also ich denke, Corona hat ganz viele neue Netzwerke geschaffen. Also auch wo Künstlerinnen und Künstler genreübergreifend anders zusammengerückt sind. Und ich glaube, das wird nicht wieder aufhören. Also ich denke schon, dass das so bleiben wird. Also das merken wir bei unseren städtischen Themen ja, das merken wir bei Sommer im Quartier. Es verstetigen sich Netzwerke. Also in Halle hat sich gerade eine Interessengemeinschaft der freien Clubszene gebildet, weil man auch gemerkt hat, dass man, wenn man was bewegen will, auch vielleicht gegenüber Fördermittelgebern, gegenüber Politik, dass es besser ist, wenn man zusammensteht. Ja. Ich denke, es hat diese Digitalisierung, die angewandt werden müssen, könnte auch dazu beitragen, dass mehr über Teilhabe nachgedacht wird, was ich mir wünschen würde, also Inklusion, dass eine Oper nicht nur digitale Möglichkeiten nutzt als dramaturgisches und Regieelement, sondern auch, dass Menschen diese Oper sehen können, verfolgen können, die nicht in die Oper gehen können.
Oder gar irgendwann mitwirken. Ja,
oder mitwirken können. Also ich glaube, das haben wir auch noch nicht bis, also das ist eine Chance, dass das bleibt und dass wir diese Möglichkeiten auch für eine kreative Art und Weise des Umgangs mit Inklusion, mit Zugang nutzen können. Telefonführungen für Museen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das wird nicht wieder aufhören. Oder die am Anfang gar nicht beliebten Videokonferenzen, um irgendwelche Absprachen zu tätigen. Was es für die Fördermittelpolitik bedeutet, glaube ich, ist nicht absehbar. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also, dass relativ viel Geld ins System geflossen ist, was auch eine Verlockung ist. Dass manche auch ihre Spielstätten größer gemacht haben und haben gar nicht dran gedacht. Ich meine, ich habe auch ein bisschen Betriebswirtschaft studiert, dass man dann Fixkosten produziert und die ich jetzt nicht über Projektförderung ersetzt kriege. Also das wird noch spannend, wie sich sowas entwickelt. Das ist so, wo ich sage, da bin ich bei dir so ein bisschen. Aber ich würde es nicht generell sagen, dass sich nichts verändert. Ich denke schon, dass es was verändert, auch mit dem Publikum.
So langsam gegen Ende, Frage an Sie alle. Was hätte Politik davon, Kunst zu ermöglichen? Was hat sie davon? Ich fange mit Antje Müller an.
Das ist ein weites Feld, aber Politik hätte auf jeden Fall etwas davon, also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Kultur und Bildung also die wichtigste Säule eigentlich unseres gesellschaftlichen Miteinander ist. Und wenn man darauf verzichtet oder das herunterschraubt oder das Niveau herunterschraubt, wie wir es, denke ich, schon in den vergangenen Jahrzehnten ein bisschen beobachten konnten, dann werden wir alle die Konsequenzen tragen müssen, indem wir irgendwie empathieloser werden, indem wir weniger kreativ sind, indem wir uns mehr einfach nur füttern lassen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen und nicht mehr bereit sind, uns selbst mit Haut und Haar und allen Emotionen in ein künstlerisches Erlebnis zu stürzen.
Frau Unger, wollen Sie gleich weitermachen? Was hätte Politik davon, wenn sie Kunst ermöglicht?
Die Frage ist, was passiert, wenn Politik das nicht befördert? Also ich denke, das haben wir doch jetzt gesehen. Wenn das alles nicht mehr da ist, wenn Kunst und Kultur nicht mehr stattfindet, haben wir eine große Leerstelle. Und deshalb stellt sich, glaube ich, diese Frage gar nicht, was hätte Politik, sondern Politik muss Kunst und Kultur ermöglichen, weil das ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist und damit auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ja, und andererseits muss, glaube ich, Kunst und Kultur auch immer wieder zeigen, dass sie diese Stelle auch ausfüllt, also auch Relevanz haben. Ich meine, ich kann hier im Museum Ausstellungen machen, wo ich genau weiß, jetzt Latina Porzellan, das ist nett, das eckt nicht an, da kommen ganz viele Leute. Ja. So, und dann erfülle ich auch meine Besucherzahlen. Ich kann aber auch eine Ausstellung machen wie Wallfahrt nach Mekka, eine Reise ins Zentrum des Islam und das im Jahr 2017, wo die ganze Flüchtlingsdebatte war, wo ich genau wusste, die zieht nicht vielleicht die Masse an Publikum, vielleicht eckt sie auch an. Ja. So, und diese Entscheidung muss Kunst und Kultur treffen, sag ich mal, und wie sie sich aufstellt und Politik muss das ermöglichen, weil sonst haben wir eine ganz große Leerstelle, denke ich, in unserer Gesellschaft.
Eine Runde freies Spinnen für Sie, für euch alle. Was für Kunst wäre eigentlich möglich, wenn Sie, wenn ihr, wenn es überhaupt keine finanziellen Sorgen gäbe, wenn man einfach so frei planen und tun könnte, was gerade schöpferisch anliegt? Herr Rentsch.
Man könnte erstmal ganz, ganz groß arbeiten, wenn man Riesenräumlichkeiten hätte Und irgendwann würde das wahrscheinlich einem zu banal werden und dann würde man mit ganz verrückten Sachen anfangen. Ich weiß es nicht. Umso mehr Luft man nach oben hat, umso abgefahrener wird es natürlich. Und
nee, alles gut, Sie dürfen zu Ende. Ja, ja.
Ach so, ich dachte, wir machen jetzt hier so Crash-mäßig. So, jeder sagt aber ganz nicht schnell, was er, ganz schnell, was er machen will. Nee, genau. Und was ich nochmal sagen wollte, ist die Akzeptanz, die Kunst ja auch schafft, wenn man was sieht, was man auf den ersten Blick oder aufs, ne, nicht versteht, dann kann es natürlich eine Empörung auslösen, aber über einen längeren Zeitraum wird es halt auch eine große Akzeptanz oder eine Toleranz auslösen. Und das ist ja wiederum wichtig für die Politik. Und deshalb muss es gar nicht vordergründig politisch sein, sondern es kann auch was total Absurdes sein. Und ich glaube, das könnte man ermöglichen, wenn man unendlichen Spielraum hätte.
Da wird heftig genickt. Frau Unger, ja, was Sie wollen gar nicht, dann gehen wir weiter nach rechts zu Frau Heftrich.
Ja, also ich wollte zu der vorherigen Frage eigentlich lieber noch mal was sagen. Also was Politik davon hätte, es wird ja immer viel über Politikverdrossenheit lamentiert und dass sich die Leute nicht mehr genug einbringen in der Demokratie und so weiter. Also ich denke, dass da eine große Chance von der Förderung von Kunst und Kultur liegt, dass eben Menschen aktiviert werden in der Gesellschaft, sich mit großen und kleinen Fragen auseinanderzusetzen und die Welt auch mal mit den Augen anderer zu sehen und nicht nur das immer sich bestätigen zu lassen, wie man selbst die Welt sieht. Und ich möchte auch mal noch mit einem Beispiel aus der bildenden Kunst enden. Also wir zeigen gerade in unserem kleinen Schaufenster in der großen Klausstraße, wo der Berufsverband Bildender Künstler seinen Sitz hat, eine Ausstellung mit ganz vielen 96 kleinen Aquarellen, die den Himmel über Leipzig zeigen, den Corona-Himmel ohne Flugzeuge. Das ist so eine Sache, ich bin da selber überhaupt nicht drauf gekommen, mal irgendwie länger in den Himmel zu gucken. Aber es gibt Künstlerinnen und Künstler, die sowas für uns machen und die damit auch darauf verweisen, so was wir alles eben nicht sehen in unserem Alltag, in unserem Beschäftigtsein, in unserer Hektik. Und ja, das kann Kunst- und Kulturförderung ermöglichen oder das kann die Politik ermöglichen, dass die Leute irgendwie aktiviert werden, sich mit Themen auseinanderzusetzen, durch die Anschauung, durch das Erleben von bildender Kunst unter anderem.
Julian Reken, was für ein Impulsfestival beispielsweise gäbe es, sagen wir, im Jahr 2031, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
Ich glaube, so würde ich mir das gar nicht wünschen. Also es braucht eine Rahmung für Kreativität. Also es braucht immer ein Konstrukt, in dem man arbeitet und in dem man sich auseinandersetzt. Und ich glaube nicht, dass man unbedingt kreativer wird, wenn Geld plötzlich keine Rolle spielt. Es wäre natürlich schön, dann ich hätte da einige Ideen, die ich da, auch große Ideen, die man dann verwirklicht. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass man ermöglicht bekommen, also dass man ermöglichende Strukturen bekommt für tolle Ideen, für tolle Konzepte. Und das ist wichtiger als die Summe des Geldes, sondern dass man wirklich als Gesellschaft sagt, das ist uns wichtig und wir ermöglichen diese Ideen. Weil ich glaube, Corona hat ja auch gezeigt oder hat unglaublich viele Bruchstellen in der Gesellschaft eröffnet und eine Spaltung der Gesellschaft forciert. Und da schafft es, glaube ich, Kunst und Kultur auch, neue Begegnungsräume zu schaffen, um wirklich Leute wieder ins Gespräch zu bringen und vielleicht auch die Wunden, die Zeit hinterlassen hat, wieder zu kitten. Und das ist das Schöne, also dass Kunst und Kultur Menschen ins Gespräch bringt, wie wir es heute auch tun, dass die Menschen sich begegnen durch Kunst und Kultur und dass auch KünstlerInnen eine Art gesellschaftliches Korrektiv sein können. Also dass sie gucken, okay, es läuft etwas falsch, zum Beispiel mit dem Himmel, dass man sagt, okay, Klimawandel ist wichtig, wir können das sozusagen als KünstlerInnen auch zeigen, auch ästhetisch zeigen, was das eigentlich heißt für unsere Gesellschaft. Und dann können wir als Gesellschaft darauf reagieren. Und vielleicht so als letztes kleines Zitat, das mich immer sehr prägt, von Hilde Domin. Das ist eigentlich das Zitat geht so aus einer ihrer Gedichte, das heißt, ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Da muss ich gerade denken wegen dem Himmelbild. Und das finde ich sehr schön. Das meine ich auch mit Risikokapital, dass man sozusagen diesen Schritt ins Ungewisse und dieses Offene, das muss man ermöglichen. Und das muss uns das als Gesellschaft auch wert sein.
Genau, aber dafür wäre es auch wichtig, dass Kunst und Kultur nicht immer als Bittsteller auftreten müssen, sondern dass einfach gesagt wird, hier habt ihr, es gibt ein Kontingent und wir wollen, dass ihr damit arbeitet.
Also an das Bittsteller würde ich gerne anknüpfen. Also wenn man sich jetzt, wenn wir so in dieser Wünsch-dir-was-Fragerunde sind, wäre das, dass Kunst und Kultur dieses Label der freiwilligen Aufgabe verlieren. Weil solange das so eingeordnet wird, dass es pflichtige Aufgaben gibt, die die Kommune erfüllen muss, pflichtige Aufgaben mit Ermessensspielraum, Wüste, Verwaltungssprache und dann gibt es freiwillige Aufgaben und die können immer als erstes gestrichen werden. Und dazu gehört Kunst und Kultur. Das wäre dann so ein Wunsch, den ich hätte. Das zweite ist, wenn mehr Geld im System wäre, also für Halle einen Ort der kulturellen Bildung schaffen, für Kinder- und Jugendarbeit, für ein Kinder- und Jugendtheater, was wieder eigenständig ist. Und als drittes, dass es keinen Unterschied gibt, ob jemand ein Schauspieler ist in einer freien Spielstätte und was er dort ein Einkommen erhält und was er in der Theater-, Oper- und Orchester GmbH ein Einkommen erhält. Nämlich die einen haben einen Tarifvertrag und die anderen haben die oft die Selbstausbeutung. Und das ist manchmal schon schmerzlich, wenn man dann von also dort auch hingeht als Vertreterin der Verwaltung und gefragt wird, ja, warum ist das so? Und warum sie sagen, wir wollen nicht die Selbstausbeutung, aber die Förderung ist nicht ausreichend. Oder eine Ausstellungsvergütung, was der Verband Bildender Künstler fordert. Ja, also, dass sowas, gewisse Honorarsätze gezahlt werden können. Und dafür reicht der jetzige Etat nicht aus.
In der Blase hier würde ich sehr gerne bleiben. Macht und Mittel, die Kluft zwischen Macht und Machen und wie sie vielleicht überwunden werden könnte, zumindest bei den Akteurinnen, Akteuren, wie wir sie heute hier am Tisch haben, scheint es durchaus mehr als einen Lichtschein am Horizont zu geben. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich bei den Teilnehmenden unserer Diskussion, bei Antje Müller, Musikwissenschaftlerin, Geschäftsführerin des Deutschen Komponistenverbandes, bei Ruth Heftrich, Kunsthistorikerin, Geschäftsführerin vom Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt, bei Jane Unger, der Fachbereichsleiterin Kultur der Stadt Halle, bei Franz Rentsch, Maler und Vorsitzender der Galerie Blech, bei Julian Rieken, dem künstlerischen Co-Leiter des Impulsfestivals, bei Lorenz Pfützenreuther, der betreute die Aufnahmetechnik für Radio Korax. Ein besonderer Dank an Elke Arnold vom Sommer im Quartier, in dessen Rahmen wir heute hier im Stadtmuseum sein dürfen, und an Enrico Burian, der uns technisch betreut hat. Ich bin Sylvia Belker-Lorenz und ich verabschiede mich am Mikrofon und aus dieser Runde hoffend, dass es vielleicht auch Impuls 22 noch geben wird und womöglich auch eine Fortsetzung der Kooperation mit Radio Korax. Und wir hören selbstverständlich am Ende Musik. Übrig bleibt die reine Kunst. East Broadway ist ein Stück von Julia Woolf, ein Stück für Toy Piano und Boombox, gespielt von Mikiko Mutoike.